Die Kölner Königschronik schrieb für das Jahr 1112 folgendes: Coniuratio colonie facta est pro libertate. Das war natürlich Latein. Falls eure Kenntnisse hierbei was eingerostet sind oder ihr nie im Glanze des alten Roms gelebt habt, folgt hier gleich die Übersetzung. Eine Verschwörung für die Freiheit wurde in Köln gegründet. Was das genau bedeutet und warum dieser Eintrag in der Kölner Königschronik uns bis heute in der historischen Forschung Kopfzerbrechen bereitet, das erfahrt ihr gleich. Und damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die bereits über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann da als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis heute. Wir werden uns heute dem aufstrebenden, wohlhabenden Kölner Bürgertum widmen. Ich weiß, das Wort Bürger für das Mittelalter ist kompliziert, denn anders als heutzutage ist mit dem Wort Bürger nicht jeder Mensch automatisch in einer Stadt gemeint oder in einem Land. Der Einfachheit halber werde ich aber dennoch von Bürgern sprechen, um euch nicht zu verwirren. Das Thema Bürgerrecht, ja, aber das müssen wir wirklich mal ein anderes Mal näher beleuchten. Wir hatten in der vorletzten Folge schon umfassend über politische Strukturen in der Stadt gesprochen. Die bereits erwähnten Schöffen, der Stadtvogt, Burggraf, das hohe weltliche Gericht sind aber vor allem eine Sache. Alles Organe, die vom Stadtherrn, dem Erzbischof von Köln, geschaffen bzw. ihm direkt unterstanden. Und ja, ich hatte euch dargelegt, wie besonders das Kollegium der Schöffen vom aufstrebenden Bürgertum genutzt wurde, um selbst politische Kompetenzen sich anzueignen und sich vom Stadtherrn zu emanzipieren. Das stimmt. Aber was, wenn ich euch erzähle, dass sich im 12. Jahrhundert eine weitere gesamtkommunale, inoffizielle Behörde bildet? Eine, die anders als die Sondergemeinden nicht nur für den jeweiligen Bezirk sich zuständig fühlt, sondern fürs gesamte Stadtgebiet. Eine verschworene Bruderschaft, die Ämter und Pöstchen unter sich verteilt, bis weit ins Schöffenkollegium hinein. Also, liebe Leute, der Kölsche Klüngel ist bestimmt schon so alt wie die Stadt selbst. Aber hier im 12. Jahrhundert haben wir es auch endlich mal schriftlich auf dem Papier stehen. Eine Bruderschaft von Pfeffersekten bahnt sich an die Spitze der Stadtverwaltung. Finden wir hier den Ursprung also des Kölschen Klüngels? Ja, wie gesagt, so ganz falsch ist das nicht. Finden wir das heraus direkt nach dem Intro. Widmen wir uns doch diesem kurzen, jedoch heiß diskutierten Eintrag der Kölner Königschronik für das Jahr 1112. Manfred Groten, ein Professor, Kenner des Mittelalters und Autor, den ich auch in Bonn hatte, nur leider eben nie in einem Seminar, den haben wir hier schon mal als Quelle genannt. Und er vermutet, dass diese Königschronik so um das Jahr 1177 im Kloster Siegburg entstand, dann später aber in Köln weiter fortgeführt wurde. Daher kommt sie zu ihrem Namen, Kölner Königschronik. Sie wurde nicht in einem Rutsch verfasst, sondern in mehreren Phasen immer weiter bis 1220, wo sie dann mit ihren Einträgen endete. Dort steht, wie gesagt, für das Jahr 1112, dass in Köln sich eine Verschwörung für die Freiheit gegründet habe. Das wirft natürlich Fragen für uns auf. Was ist das denn für eine Verschwörung? Und dann ist da die Frage nach der Jahreszahl, das Jahr 1112. Lasst uns doch damit beginnen. Das Jahr 1112 ist wirklich merkwürdig. Denn gelinde gesagt passierte in dem Jahr in Köln nichts. Also schon, Menschen werden geboren, starben und so weiter, aber eben nichts historisch Großes, Bedeutsames für die Stadt. Das Jahr 1114 jedoch kommt das schon eher in Betracht. Denn hier griff ja Kaiser Heinrich V., wir haben es ja schon besprochen in einer früheren Folge, die Stadt militärisch frontal an. Erzbischof und Stadtbevölkerung waren in diesem Jahr in ungewohnter Eintracht und kämpften vereint gegen den royalen Angreifer. Erfolgreich, wie ihr ja nur zu gut wisst, eben aus jener Folge. Bei Deutz wurde der kaiserliche Angriff nämlich abgewehrt. Wahrscheinlich hat der entsprechende Chronist, der mindestens 60 Jahre nach den Ereignissen frühestens erst mit der Aufzeichnung begann, sich im Jahr 1112 beim Eintragen geirrt, eben um jene 2 Jahre. Als Stadtbevölkerung und Erzbischof sich 1114 miteinander verbündeten und gegen Heinrich V. kämpften. Das Wort Verschwörung wiederum müssen wir auch mal beleuchten. Das Wort kann aus heutiger Sicht missverständlich sein. Ein besseres Wort wäre hierbei eher das der Schwurgemeinschaft. Generell merken Städter in vielen Teilen Europas zu jener Zeit, dass es Sinn macht, sich für gewisse Ziele zu verbünden. Man tat sich zusammen, um mit geeinter Stimme zu reden und gegenüber dem Stadtherrn als vereinte politische Kraft aufzutreten, ob es jetzt ein Herzog, Fürst oder sogar Bischof war. Erinnert euch an Anno II. Und seine Sicht auf die Kaufleute oder die Menschen generell in der Stadt. Für ihn waren sie keine eigene Bevölkerungsschicht, sondern jeder einzelne Mensch dort war lediglich sein Untertan. Ob Handwerker, Tagelöhner oder auch eben Kaufmann. Für Anno war jeder Einwohner Kölns unabhängig von seinem Status her sein persönlicher Untertan. Mitglieder einer Schwurgemeinschaft organisierten sich damit für ein gewisses Ziel für eine begrenzte Zeit nach außen. Sie treten oft standesübergreifend als gemeinsame Interessensgemeinschaft auf, wie wohl 1114 als Bürger und Erzbischof sich zusammentaten als Verbündete auf Augenhöhe. Einen größeren Standesunterschied kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Stadtherr und dessen Untertan. Diese zeitweise Überwindung davon war ein Charakteristikum einer Schwurgemeinschaft in jener Zeit. Aber auch nach innen organisierte man sich. Als Genossenschaft sind alle Mitglieder untereinander gleichrangig an Rechten, man versichert sich gegenseitig Sicherheit zu. So ähnlich wie es auch viele Vereine heutzutage noch tun, nur das mit dem gegen den Stadtherrn kämpfen hat etwas nachgelassen. Nun ja, kommt drauf an, wo ihr genau Mitglied in einem Verein seid. Diese Schwurgemeinschaften für das aufstrebende Bürgertum in den Städten sind sehr erfolgreich im mittelalterlichen Europa. Im Jahr 1231, also viele Jahrzehnte nach diesen Ereignissen hier in dieser Folge, sollte Kaiser Friedrich II. Einen Versuch starten, sämtliche Schwurvereinigungen im Reich zu verbieten. Das Verbot sollte kläglich scheitern, geschweige denn wurde es in irgendeiner Weise beachtet. Schwurgemeinschaften waren da schon lange etabliert und hatten ihren festen Platz. Und so sind Einträge wie die der Kölner Königschronik über das Jahr 1112 bzw. wohl eher 1114 übrigens nicht die Anfänge bürgerschaftlicher und gesamtgemeinschaftlicher Entwicklung innerhalb der Bürgerschaft, sondern eben ein fortgeschrittener Prozess, der hier erstmals festgehalten wird. Und dazu kommen wir jetzt nach einer kurzen Pause. Wie kam das Kölner Bürgertum eigentlich in eine so mächtige Position, mit dem Stadtherrn und später auch mit Königen und Kaisern, ja selbst dem Papst, auf Augenhöhe zu verhandeln? Was hat den Aufstieg des Bürgertums in jüngerer Zeit hier im 12. Jahrhundert so begünstigt? Die Schriftlichkeit. Nördlich der Alpen nahm immer mehr zu unter den Menschen. Durch ein wärmeres Klima gab es mehr wirtschaftliche Überschüsse, also eine bessere Wirtschaftsentwicklung. Damit verbunden war auch mehr Sicherheit generell in Europa. Seit der Spätantike, müsst ihr euch mal vorstellen, bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts war Europa geplagt gewesen von äußeren militärischen Einfällen. Römische Bürgerkriege, Hunnen, Wikinger, Ungarn und so weiter. Nun gab es aber das erste Mal seit mehreren Jahrhunderten überhaupt keine äußeren Einfälle mehr. Die Handelswege waren sicherer geworden. Wie lässt sich also der Aufstieg der Bürgerschaft noch erkennen? Vor allem der Beginn davon, wie so oft, liegt natürlich das im Dunkeln. Die Organisierung einer reichen Elite in einer Stadt zu einer verschworenen Gemeinschaft war etwas, was vor allem in Norditalien sehr oft und vor allem sehr früh bereits vorkam. Hier hatte sich das römische antike Erbe mit allen uns bekannten kommunalen Eigenschaften in urbanen Strukturen am stärksten erhalten, trotz des Untergangs des Weströmischen Reiches im späten 5. Jahrhundert. Ostgoten, Langobarden und Franken, die im Frühmittelalter hier in Norditalien herrschten, griffen gerne auf die noch übrig gebliebenen urbanen Strukturen zurück. Seit Otto dem Großen gehörte Norditalien zum Heiligen Römischen Reich. Und unabhängig davon war den Kaufleuten Kölns bewusst, was ihre italienischen Handelspartner in Mailand oder Verona an Rechten und Gemeinschaften genossen in ihren Städten. Und bei so einer langen Rückreise zurück nach Köln dachte sich bestimmt so manch einer, wäre das nicht auch was für uns zu Hause in Köln? Und das ist natürlich nicht nur, was die wohlhabenden Menschen in Köln dachten. In ganz Europa verbreitet sich die Idee einer kommunalen Gemeinschaft. Vor allem in Nordfrankreich, Flandern und natürlich dem Rheinland. Später sollten Schwurgemeinschaften auch weit über das regionale Level hinausgehen. Eine bis heute bestehende Entität, die einst im 13. Jahrhundert als Schwurgemeinschaft startete, kennt ihr sicherlich alle. Guter Käse, hohe Berge, teure Armbanduhren. Ein Mann sitzt dort und entwickelt ganz alleine ein PC-Spiel, ein antikes Städtebau-PC-Spiel über die römische Ära. Ja. Ihr habt richtig gelegen, ich spreche von der Schweiz. Viele Grüße an Pax Augusta hier übrigens. In Köln hatte man 1074 beim Aufstand gegen Anno gemerkt, wie mächtig bereits eine spontane Erhebung gegen den verhassten Stadtherrn sein konnte. Erinnert euch, das, was 1074 geschah, war nicht geplant, sondern von spontaner Natur gewesen. Der Sohn des Kaufmanns, der sich gegen die Beschlagnahmung seines Vaters Schiff aufgeregt hatte, hatte den Aufstand doch nicht von langer Hand eben geplant. Er hatte mit seinen wohlhabenden Freunden und deren Anhängern den Erzbischof dennoch so ganz spontan aus der Stadt jagen können. Was wäre also, wenn man sich vielleicht längerfristig zusammenschließen würde, mit festeren Strukturen und langfristigeren Zielen? Hier kommt die Riecherzeche ins Spiel. Riecherzeche? Was das sein soll, das erklären wir nochmal nach einer kurzen Pause. Meine Hals ist nämlich sehr, sehr trocken. Was war die Riecherzeche? Die Riecherzeche war eine Gemeinschaft von hochgestellten männlichen Kölner Einwohnern. Die Mitglieder waren genossenschaftlich untereinander organisiert, wie eine temporäre Schwurgemeinschaft, wie vorhin dargestellt, nur eben hier dauerhaft. Wie genau im 12. Jahrhundert alle einzelnen Mitglieder dieser Riecherzeche genau hießen, also wie ihre Namen lauteten, woher sie jeweils kamen, wo sie wohnten und was sie arbeiteten, ja, ihr könnt es ahnen, wissen wir noch nicht ganz genau für diesen Zeitraum. Jedenfalls nicht von allen, aber einzelne Biografien werden wir gleich durchaus aufführen können. Ein Hinweis aber gibt der doch zum Schmunzeln anregende Name dieser Bruderschaft, die Riecherzeche. An dem Wort merkt man, wie sehr stark sich das Deutsche verändert hat über die Jahrhunderte. Also wenn du Deutsch verstehen solltest natürlich, wird das Wort Riecherzeche dir vielleicht nicht direkt was sagen. Auch für Muttersprachler kann man nicht mehr ganz erkennen, was es bedeuten sollte. Was bedeutet es also? Hier geht es nicht darum, seine Nase zu benutzen, an etwas zu schnüffeln. Nein, Riecherzeche heißt nichts weiteres als Bruderschaft der Reichen. Riech, wie reich oder rich im Englischen auch, und Zeche, was jetzt nicht irgendwie in Kohlenstollen bedeutet oder so, sondern was auf Mittelhochdeutsch einfach Bruderschaft oder Zusammenschluss bedeutet. Witzig, weil der Name Riecherzeche, also Bruderschaft der Reichen, eine Fremdbezeichnung und erstmals eigentlich als Beleidigung gemeint war. Ein Schimpfwort, was die normalen Menschen in Köln in jener Zeit für diese elitäre, versnobte Gruppe verwendete. Ich fluche hier eigentlich nicht im Podcast und werde es auch sein lassen an dieser Stelle, aber es wäre so, als ob sich eine solche Gruppe heutzutage sich der Wohltätigkeit bzw. Diesen Idealen verschrieben hat, wie ein Rotary Club oder Lions Club sich selber als Bonzenvereinigung oder Schnöselclub bezeichnen würde. Also nur so als kleiner Hinweis, ich kenne Leute, die in beiden dieser Vereine sind und sie sind ganz tolle, engagierte Menschen. Soll also keine Beleidigung sein. In dieser Genossenschaft hatten sich also dem Namen nach vermögende Männer aus Köln zusammengeschlossen. Doch aus welcher Schicht kamen diese vermögenden Männer? Sicherlich die Kölner Kaufleute, oder? Die durch den immer mehr intensivierten Fernhalt zu großem Reichtum gekommen waren und schon seit einigen Jahrzehnten sich politisch zu äußern wussten. Ja, die Kölner Kaufleute waren natürlich dabei, aber nicht nur diese Gesellschaftsgruppe. Und das macht diese Riecherzeche eben so interessant, denn dem Meliorat anzugehören, also den Besseren in Anführungszeichen, bedeutete nicht, dass man nur reich war an Geld, um dieser Gruppe angehören zu können. Auch Macht und hohes Ansehen waren ebenfalls ein Ticket und eine Möglichkeit, in diese erlesene Runde hineinzugelangen. Und so verschmolz in der Riecherzeche die eigentlich von außen betrachtet unterschiedlichen sozialen Gruppen miteinander, die Reichtum, Macht oder hohes Ansehen vorweisen konnten oder auch alles zusammen. Und damit waren in der Riecherzeche auch Ministeriale dabei, die ja eigentlich unfreie sind, die durch die Übertragung von lukrativen Aufgaben von ihrem Herrn, dem Erzbischof, zu Reichtum und Einfluss gekommen waren. Aber vor allem waren auch die Schöffen dabei, jene Mitglieder, die im Auftrag des Erzbischofs dem Hochgericht beiwohnten und für den Stadtherrn administrative Aufgaben übernahmen. Mit dem Schöffenkollegium hatten sie sich bereits durchaus den Anspruch nehmen können, obwohl ursprünglich primär ja in den Diensten des Erzbischofs nur zu sein, jedoch aus der Mitte der Stadtbevölkerung kommend, sich selbst, also die Schöffen, als Scharnier zwischen beiden Seiten zu sehen, zwischen Stadtbevölkerung und Erzbischof. Und eben als das kommunale Gremium sich zu nennen, das die Bürgerschaft repräsentieren konnte. Denn es gibt ja noch keinen Stadtrat zu jener Zeit. Die Schöffen sind in dieser Riecherzeche auch wirklich prominent vertreten, denn jeder Schöffe war gleichzeitig Mitglied der Riecherzeche. Also er wurde einfach automatisch aufgenommen, als geborenes Mitglied quasi. Kaufleute und weitere wohlhabende und einflussreiche Nichtschöffen, wie bereits erwähnt, waren auch dabei. Interessant ist aber eben, dass die Ministerialen, diese einstigen Unfreien des Kölner Erzbischofs, auch jetzt aufsteigen, also manche von ihnen, nicht gezwungenermaßen alle, als manche von ihnen auch aufsteigen in diese neue bürgerliche Oberschicht, die eben aus Schöffen, Fernhändlern und eben Ministerialen besteht. Jedes Jahr wurden innerhalb der Mitglieder der Riecherzeche zwei Bürgermeister gewählt. Auch hier gilt festzuhalten, wie bei den Sondergemeinden, diese Bürgermeister waren die Bürgermeister der Riecherzeche, nicht die der Stadt Köln oder als Vorsitzende des Stadtrats. Denn, wie gesagt, ich wiederhole mich, den gab es ja noch nicht zu jener Zeit. Was war die Aufgabe der beiden Riecherzeche-Bürgermeister? Nun, bei der Recherche musste ich hierbei echt was schmunzeln. Der Hauptjob war es, am 9. August, dem Feiertag des heiligen Laurenz, für alle bereits ehemaligen Bürgermeister der Riecherzeche, dem Amtleutekollegium der Riecherzeche, ein deftiges und großes Festmahl auszurichten. Kommt euch bekannt vor, oder? Diese Pflicht aus der letzten Folge. War deren Amtszeit nach einem Jahr abgelaufen, wurden sie Teil des Amtleutegremiums, in das nur bereits verdiente Mitglieder rein durften und als Vorstand der Riecherzeche auftrat. Also hier saßen all die Ex-Bürgermeister. Und hier in diesem Amtleutekollegium der Riecherzeche lag die eigentliche Macht. Und hier wurden vor allem die Pfründe, also die Einnahmen der Riecherzeche verteilt, die man als Genossenschaft verdiente. Denn die Riecherzeche kaufte mit ihrem Gesamtvermögen durchaus gerne mal Immobilien, verpachtete, vermietete sie oder nutzte sie anderweitig. So, wenn du jetzt sagst, oder ihr sagt, das erinnert mich an etwas. Genau, diese Struktur kommt euch bekannt vor von der letzten Folge oder der vorletzten Folge, denn diese Struktur ist ähnlich wie die der Sondergemeinden, die ebenfalls jährlich für ihren Distrikt zwei Bürgermeister wählte und dann nach Ablauf von deren Amtszeit diese in ihr Sondergemeinde-Amtleutekollegium reinließen, wo auch dort die eigentliche Macht und Führung lag und auch diese hatten zum Teil Eigentum, aus denen sich Pfründe, also Geld oder Ressourcen, also sich abzweigen ließ für die jeweiligen Mitglieder. Das ist also wirklich ein Vorbild gewesen für die Riecherzeche. Wann ist diese Riecherzeche denn entstanden? Das genaue Datum liegt leider im Dunkeln, wie so vieles in der Geschichte. Anhaltspunkte haben wir dennoch genug, sodass wir einen Zeitraum eingrenzen können. 1074. Das Jahr des Aufstands gegen Anno können wir ja bereits ausschließen und auch alle Jahre davor. Hier hatten wir festgehalten, dass der Aufstand durchaus die Elemente eines sich politisch emanzipierenden Bürgertums hatte, aber dies dennoch eher ein spontaner Ausbruch gewesen war nach jahrelanger Frustration unter dem Betroffenen. Durchaus kann aber eben die Erfahrung von 1074 im Nachgang mittelfristig dazu geführt haben, dass eben die wohlhabende Bürgerschaft sich mehr und mehr zusammentat. 1106 und 1114 könnten ebenfalls gute Gründungsdaten sein oder wenigstens Katalysatoren, die diese Entwicklung beschleunigt haben. Immerhin stand hier die Stadtgesellschaft vor enormen politischen und gar militärischen Herausforderungen, die es zu überwinden galt und die man ja auch erfolgreich überwunden hatte. Ein genaues Gründungsjahr wissen wir daher leider nicht, aber ein Blick in die vor zwei Folgen oder drei Folgen erwähnten Schreinskarten bringt Licht ins Dunkel. Seit den 1130er Jahren begann in der Sondergemeinde von Klein St. Martin am Heumarkt gelegen die Beurkundung von Rechtsgeschäften wie Verpachtungen, Käufe und Verkäufe, Eheverträge und Nachbarschaftsvereinigungen auf großen Pergamentbögen. Was das alles bedeutet und warum das wirklich was ganz Besonderes ist, das hört ihr bitte in der entsprechenden Folge nach, die ich mit dem Stadtarchiv gemacht habe. Jetzt versuche ich aber etwas zusammenzufassen, was eigentlich ziemlich komplex ist. Der Titel Herr war im Mittelalter gar nicht verbreitet, wie er heutzutage im Deutschen verwendet wird, für erwachsene Männer, ähnlich wie das Mister oder Monsieur oder was auch immer man in anderen Sprachen sagt, keine Ahnung. Ich bin beispielsweise Herr Fromm. Wenn mich Menschen formal ansprechen in der Öffentlichkeit, im Beruf oder im Schriftverkehr. Im Mittelalter werden aber in Städten nur die Patrizier, also die höchstgestellten Bürger der Stadt, mit dem Titel Herr angesprochen. In Köln war dies aber nicht der Fall. Hier wurde nur ein sehr, sehr kleiner Kreis von Männern mit dem Titel Herr angesprochen. Hier wurde nur jemand mit dem Titel Herr angesprochen oder im Lateinischen eher besser gesagt und dann auch schriftlich so festgehalten, Dominus. Nur derjenige wurde so angesprochen, wenn er Bürgermeister der Riecherzeche war oder bereits Bürgermeister gewesen war. Auch als im 13. Jahrhundert der Stadtrat Form annimmt, sind dessen Mitglieder eigentlich keine Ratsherren in den schriftlichen Quellen, sondern Ratsmannen. Das ganze Thema um den Begriff Herr ist noch weitaus komplexer als gerade von mir dargestellt. Ich will es aber erstmal dabei belassen. Ich frage euch, was soll aber die ganze Erklärung jetzt? Was ich damit sagen will, falls jemand im 12. Jahrhundert in den Schreinskarten auftauchte und vor dessen Name ein Herr oder eben auf Lateinisch Dominus stehen hatte, der war mit hoher Wahrscheinlichkeit Mitglied der Riecherzeche und, was der Titel ja auch aussagte, er war bereits in der Vergangenheit oder aktuell während der Eintragung in diese Liste bereits Bürgermeister dieser Genossenschaft. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und so lernen wir auch vereinzelt, wie Mitglieder der Riecherzeche hießen, schon ebenso um 1130 herum. Die älteste Schreinskarte, wie gesagt, ist die von Klein St. Martin, die zwischen 1135 und 1142 angefertigt wurde und von einem Mann namens Waldo, und nein, ich veräpple euch nicht, der heißt oder hieß wirklich so, vor seinem Namen steht das Wort Dominus, also Dominus Waldo, also Herr Waldo. In diesem Eintrag steht, dass dieser Herr Waldo bereits verstorben ist. Weitere überlieferte Urkunden über die gleiche Person abseits der Schreinskarten beschreiben Waldo als einen Ministerialen, als eben einen unfreien Dienstmann des Erzbischofs, dadurch aber zu Macht und Reichtum gekommen, der für das Kloster St. Pantaleon als Verwalter, Beamter tätig war. Nicht als Mönch, sondern eben, also nicht als Geistlicher, sondern als wohldortiger Verwaltungsbeamter. Als reich beschenktes Kloster mit vielen, vielen Liegenschaften und Pfründen und also Einkommen war der Job dort als Ministerialer, also als Verwaltungsmann dort sicherlich lukrativ für Waldo, was ihm Zutritt in die Riecherzeche verschaffte und eben zu einer weiteren Karriere brachte, die ihn dann auch sogar mal zeitweilig zum Bürgermeister machte. Aber, Leute, ist euch das gerade bewusst geworden? Hier haben wir endlich mal einen Kölner, seit langer Zeit, ich glaube eigentlich seit einem römischen Grabstein oder so, der nicht adelig oder ein Erzbischof ist und dessen Namen wir wissen. Ist das nicht schön? Da Waldo schon in den Jahren 1135 und 1142, weil so lange wurde ja die Schreinskarte genutzt, dass er da schon als verstorben gilt in der Schreinskarte von Klein St. Martin, muss er sein Amt als Bürgermeister in der Riecherzeche spätestens in 1120er Jahren, wenn nicht sogar früher, ausgeübt haben. Und damit, ne, so funktioniert Geschichtswissenschaft, so dieses Zusammentragen von Fakten, Quellen und Auswertung davon, damit können wir zumindest den ersten Beleg einer Existenz der Riecherzeche auf die 1120er Jahre legen. Frühestens. Oder spätestens? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und diese Vermutung deckt sich mit weiteren Personen, die in Aufzeichnungen der Schreinskarte von Klein St. Martin vorkommen. Der Herr Werner, ein Zöllner im Dienste des Erzbischofs und nicht ein Ex-NFL-Footballspieler aus Deutschland, ist neben einem Eintrag in jener Schreinskarte auch in einer anderen Urkunde von 1125 belegt. Das heißt also ebenfalls, wie gesagt, wir reden hier von einer Urkunde, nicht von der Schreinskarte, aber das heißt ebenfalls, dass er vor dem Jahr 1135, als die erste Schreinskarte auftaucht oder von der wir wissen, dass er vor dem Jahr 1135 das Amt des Bürgermeisters innerhalb der Riecherzeche innehatte. Oder der Herr Konrad, der in einer Schreinskarte ebenfalls um 11:30 Uhr als Bewohner des Bezirks von St. Laurenz direkt nördlich des jüdischen Viertels und im Bereich der Hohestraße aufgelistet ist, wird dort als ein Bürgermeister des bereits vergangenen Jahres 1124 aufgeführt. Also dort steht es auch mit der Jahresangabe. Herr Konrad hatte durch sein Amt als Kämmerer des Erzbischofs, also als Finanzverwalter, Zugang zu der elitären Bruderschaft der Richardzeche erhalten und dort seine Karriere gehabt. Das alles bedeutet natürlich, dass spätestens ab den 1120er Jahren die Richardzeche die politische Bühne der Stadtgeschichte betreten hat. Wie so oft kann man aber vermuten, dass es vielleicht sogar vorher geschah, vielleicht schon 1106, als man gegen Stadtherr und Kaiser kämpfte. Aber Belege dazu gab es oder gibt es nicht. Eine komplette Liste der Mitglieder der Richardzeche für diese Zeit ist uns aber wie gesagt nicht möglich. Nicht mal für die kleinere Gruppe innerhalb der Genossenschaft, die im Amtleutekollegium saß und aus ehemaligen Bürgermeistern bestand. Aber so zeigt sich an diesem Beispiel, wie wertvoll diese Schreinskarten in den Sondergemeinden der Stadt für die Erforschung der Kölner Stadtgeschichte sind, denn sie geben uns zumindest mit einigen Namen einen Einblick in die sonst für diese frühe Phase schwer zugreifende Gruppe. Und wie gesagt, ihr könnt euch das selber auch ansehen. Das Kölner Stadtarchiv, das historische Archiv der Stadt Köln mit rheinischem Bildarchiv, wie der offizielle Titel ist, ist ein Bürgerarchiv, was jedem Mann und jeder Frau offen steht. Also stellt euch diese Schreinskarte doch mal und lasst sie euch präsentieren. Die ist wirklich wunderschön, riesengroß, wie eine Tischplatte. So, mein Hals ist wieder kratzig und wir machen eine kurze Pause. Jetzt habe ich groß und breit erklärt, was die Richardzeche ist. Eine genossenschaftliche Gruppe von reichen und mächtigen wie auch angesehenen Kölnern aus verschiedenen elitären Kreisen der Stadtbevölkerung. Aber nun könnte man meinen, na gut, ist halt eine weitere Interessensgruppe. Aber sie war mehr als nur das. Die Richardzeche bildet für die nächsten 250 Jahre quasi eine Genossenschaft, die maßgeblich die Stadtherrschaft bestimmt und auch dominant ausführte. Aber warum entstand die Richardzeche überhaupt? Hätten die reichen und mächtigen Bürger Kölns nicht das bereits zwei Folgen zuvor erwähnte, oder in der letzten Folge, Verzeihung, ich kann nicht mehr zählen, also das bereits erwähnte Schöffenkollegium dafür nutzen können? Zwar klar, unterstand es formal dem Erzbischof als Gremium, war damit ein Instrument der Stadtherrschaft für den Erzbischof, aber es hatte sich doch gezeigt, dass das Schöffenkollegium im 12. Jahrhundert bereits vielfältige weitere kommunale Aufgaben übernommen hatte, wie die Überwachung von Märkten, Zollgebühren, Bewirtschaftung und Verwaltung von Liegenschaften innerhalb der Stadt. Und selbst als Genossenschaft sowohl den Spagat schaffte zwischen den Wünschen der Stadtbevölkerung und dem Willen des Stadtherrn zu balancieren, sich damit quasi als das Bindeglied zwischen Stadtbevölkerung und der Macht des Erzbischofes zu fühlen, lange bevor es überhaupt, wie gesagt, einen Stadtrat gab. Doch die Erfahrung der Bürgerschaft in den Jahren von 1074, 1106 und 1119, wo man sich gegen den Willen des Stadtherrns aufgelehnt hatte, hatte wohl den nachhaltigen Wunsch geschaffen, etwas Eigenes zu kreieren, etwas, was nicht offiziell unter der Hoheit des Erzbischofes stand. Das passt ja auch zu dem immer mehr eigenständigen Handeln der Kölner Bürgerschaft, das wir in jüngerer Vergangenheit ja beobachten konnten. Nun stellt sich mir dabei natürlich die Frage, gab es nicht Stress zwischen der Richardzeche und dem bereits bestehenden Schöffenkollegium? Interessanterweise finden wir durch die Jahrhunderte nichts davon in historischen Quellen. Das ist doch merkwürdig. Sicherlich hatte man doch als Schöffenkollegium keine Lust, die Macht zu teilen oder gar anderen zu überlassen. Das war aber nicht der Fall und ich muss gestehen, ich habe mich vorhin schon was verplappert, warum dies so sein könnte. Egal, machen wir einfach weiter. Dies lag daran, dass die Richardzeche gekonnt wusste, die Schöffen in ihre Strukturen einzubeziehen und sogar zu stärken als eigene politische Macht innerhalb der Stadt. Also die Richardzeche hat nicht was Neues geschaffen, sondern eher sich auch an bestehende Strukturen angedockt, so dass für beide Seiten eine Win-Win-Situation entstand. Eine Hand wäscht die andere oder wie man auch mal in Köln sagte oder immer noch sagt, man kennt sich, man hilft sich. So waren alle Schöffen, das habe ich vorhin schon ausgeplaudert, automatisch Mitglied innerhalb dieser Bruderschaft der Reichen, Mächtigen und Angesehenen. Der Anteil der Schöffen unter den gesamten Mitgliedern der Richardzeche dürfte gering gewesen sein. Gab es doch weit mehr Kaufleute und reiche Bürger und Ministeriale in der Stadt als die ungefähr 2 Dutzend Schöffen zu jener Zeit im 12. Jahrhundert, so deutlich in der Minderheit innerhalb der Riecherzeche, hätte man doch meinen können, dass es da doch zu Konflikten hin und wieder hätte kommen müsste, oder? Aber auch das war nicht der Fall, da man die numerische Minderheit der Schöffen innerhalb der Bruderschaft mit einer Regel auszutarieren wusste. So sahen die Regeln der Riecherzeche vor, dass mindestens einer der beiden jährlich gewählten Bürgermeister dieser Genossenschaft aus dem Kreise der Schöffen kommen musste. Also ihr habt einen Pool mit Dutzenden Leuten, die entweder Kaufleute oder Ministeriale oder was weiß ich sind, und dann habt ihr einen Pool von 2 Dutzend Leuten, von dem auch jedes Jahr einer Bürgermeister wird. Also als wenn du ein Schöffe warst, war eigentlich die Chance ziemlich, ziemlich hoch, wenn du nicht dumm warst oder frühzeitig gestorben bist oder in Ungnade gefallen bist, dass du irgendwann ein Bürgermeister der Riecherzeche wurdest. Und jetzt kommt's ja. Da die Bürgermeister mit dem Ablauf der einjährigen Amtszeit dann automatisch in eigentlichen Führungszirkel der Riecherzeche auf Lebenszeit aufgenommen wurden, dem Amtleutekollegium, war der Anteil der Schöffen an der Spitze der Riecherzeche überproportional groß, nämlich ja praktisch 50-50, außer sind mal ein paar zu früh gestorben oder so. Und damit auch deren Einfluss in diesem Führungsgremium. So als ob man sagen würde, dass 50% aller Bundestagsabgeordneten zwingend Linkshänder sein müssten, obwohl der Anteil der Linkshänder so nur zwischen 10% und 25% liegt, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Die Riecherzeche wurde damit zu einer gesamtstädtischen Behörde mit dem Paradoxon schlechthin, dass sie eigentlich keine gesamtstädtische Behörde war, denn nicht der Stadtherr, also der Erzbischof, hatte sie eingerichtet, noch nicht mal der Kaiser oder ein lokaler Fürst, sondern die reichen und mächtigen Einwohner Kölns selbst. Dieses Paradoxon sehen wir anhand des Stadtsiegels und wer darüber wirklich verfügte. Verliehen hatte das Stadtsiegel natürlich der Erzbischof als eigentlicher Stadtherr und daher könnte man meinen, dass es natürlich die Schöffen, also dass es den Schöffen oblag, dieses Stadtsiegel offiziell zu führen und aufzubewahren als gesamtstädtische und vor allem als ältere Institution, als die sie sich selber ja auch sahen. Das stimmt auch, aber nur so halb. Das Stadtsiegel wurde nämlich im Haus der Reichen aufbewahrt, wie es in den Quellen heißt. Also im Versammlungshaus der Riecherzeche hinterm Altermarkt, das sich im Judenviertel befand und später zum städtischen Rathaus werden sollte. Und warum ist das so besonders? Nun, bevor wir das klären können, müssen wir mal kurz in die Sphragistik eintauchen. Sphrage was? Das wunderschöne Wort bedeutet schlicht Siegelkunde. Was wurde ich damit an der Uni gequält? Obwohl ich übertreibe, war ganz okay. Aber ich fand von den historischen Hilfswissenschaften die Paläographie immer noch am besten. Aber ich schweife ab, deshalb eine kurze Trinkpause und dann machen wir weiter. Was sind Siegel? Siegel sind eigentlich so gesehen ein Abdruck eines Stempels, der in ein weiches Material gedrückt wird. Als Material nutzt man dazu gerne Wachs. Gandalf in Herr der Ringe versiegelt einen Brief mit Wachs, in dem der eine Ring sich befindet. Oder Harry Potter, der bei seiner Ziehfamilie, den Dursleys, unter der Treppe wohnt und erstaunt ist über das Wachssiegel mit dem Wort Hogwarts auf den Briefen, die ihn mit 11 Jahren in großer Auflage erreichen, versehen mit Dachs, Löwe, Schlange und Adler. Auch wenn das berühmte popkulturelle Referenzen waren, Siegel waren für Jahrhunderte, wenn gar für Jahrtausende, sehr wichtig für die Kommunikation und Beglaubigung im Alltag der Menschen. Wenn du in Rom warst und einen Brief aus Köln bekamst, konntest du ja nicht wissen, ob der Brief wirklich von deinem Kumpel kam oder nicht doch von einem Betrüger, der von dir für irgendetwas dummes Geld verlangt. So ähnlich wie Spam- oder Phishing-Mails, die man heutzutage per E-Mail erhält. Bei sowas hilft natürlich immer, nicht nur in den Briefkopf der E-Mail zu schauen, sondern wirklich zu prüfen, ob das eine seriöse E-Mail-Adresse ist, die man mitunter erkennen kann. Gleiches konnte auch ein Siegel bieten. Ein Siegelstempel war, da handgefertigt, quasi einzigartig. Selbst wenn man es fälschen wollte, was durchaus und nicht wenig vorkam, war dies äußerst mühselig. Vor allem war dies mühselig, denn in den Schreibstuben Europas kannte man Siegel der gängigen Herrscher, Bischöfe und des Papstes. Es war Teil der Ausbildung. Die noch so kleinste Abweichung bei einer Fälschung konnte hierbei dadurch meistens schnell entdeckt werden, hin und wieder aber auch nicht oder wurde sogar flissentlich beiseite geschoben. Die Bedeutung von Siegeln hat enorm abgenommen für unseren Alltag aufgrund des technologischen Fortschritts in unserer Zeit. Wir haben da schlichtweg heutzutage andere Verfahren, die wir hierbei verwenden. So sind in einer modernen Welt samt Digitalisierung physische Siegel irgendwie nicht mehr zielführend. Sie sind zu aufwendig und eben technisch veraltet. Davor waren Siegel aber Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende sehr wichtig. Die frühen Hochkulturen an Euphrat und Tigris verwendeten Siegel, wie auch das alte Ägypten. Ein Siegel diente neben seiner Funktion als Verschlussmittel wie bei Briefen, vor allem auch als Erkennungszeichen und als Beglaubigungsmittel, vor allem wenn ein Bote an einen fernen Ort mit einer Nachricht reiste oder um Fälschungen zu verhindern. Karl der Große liebte es beispielsweise, schriftlich Befehle in alle Ecken seines großen Reiches zu verschicken. Im europäischen Mittelalter wurde das Siegel dann zu dem Beglaubigungsmittel schlechthin. Der Papst beispielsweise machte regen Gebrauch davon, wenn er Briefe und Dokumente an Bischöfe verschickte. Viele davon waren weit weg von Rom und mussten natürlich Gewissheit haben, dass die Nachricht auch wirklich vom Papst kam. Vor allem wurde das Siegel als Beglaubigungsmittel von Kaisern, Königen und Adligen beliebt, da viele von ihnen zu dieser Zeit nicht schreiben konnten oder lesen. Lediglich einen Vollziehungsstrich setzte ein Herrscher in sein von anderen Schreibern aufgemalten Monogramm. Es war nicht wirklich das, was eine Urkunde sicher vor Fälschung machte. Daher rückte das Siegel immer mehr in den Mittelpunkt in seiner Funktion als Beglaubigungsmittel. Die Evolution des Siegels bei Schriftstücken kann man auch wirklich gut nachverfolgen. Im Frühmittelalter nutzten zuerst Könige und Bischöfe Siegel. Siegel waren nämlich teuer. Man brauchte einen guten Stempel, den man dann in aufgewärmtes Wachs oder flüssige Metalle mitunter Gold stempeln konnte. Das ist natürlich alles andere als günstig. Bis weit ins 11. Jahrhundert hinein konnten sich also nur die mächtigsten der Mächtigen sich Siegel leisten. Ab dem Jahr 1000 folgten dann aber auch Klöster oder Domkapitel. Sie fingen an, sich eigene Siegel zuzulegen, um beglaubigte Dokumente anzufertigen. Ab dem 12. Jahrhundert zog auch der restliche Adel nach, also die jetzt nicht ganz oben an der Spitze waren, wie Grafen oder Edelfreie und Trommelwirbel, auch Städte. Köln allem voran. Die Kölner Erzbischöfe führten schon länger Siegel, also der Erzbischof nur für sich selber. Die Stadt Köln und deren Bürgerschaft jedoch bis 1100 hatten kein eigenes Siegel. Dass man ein eigenes Siegel wollte als Stadtbevölkerung leuchtet ein, wenn man, wie die Kölner, immer öfter Deals machte hinter dem Rücken des Erzbischofs, wie 1106 oder 1119 geschehen, dann wollte man natürlich ein eigenes Siegel haben, um selbst eigenständig mit beispielsweise Kaiser Heinrich V. Urkunden machen zu können. Zu dem Zeitpunkt galt es auch als Zeichen des Prestiges, neben den bereits erwähnten Vorteilen bei der Verwendung von Siegeln ein solch eigenes Siegel zu führen, so wie manche nur eine Diss schreiben, nur einen Doktortitel im Namen führen zu können und nicht, um wie eigentlich gedacht, eine wissenschaftliche Karriere zu starten. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts ist ein Stadtsiegel der Kölner Bürgerschaft nachgewiesen. Wie gesagt, der Erzbischof selber, als geistlicher und weltlicher Fürst, der hatte schon länger eins. Jetzt bekommt die Kölner Bürgerschaft, die Stadt Köln, eins. Das heißt natürlich nicht, dass es erst von da an ein Stadtsiegel gegeben hat. Entstanden wird das Stadtsiegel so zwischen 1114 und 1119 gewesen sein, als man mit Erzbischof Friedrich, also die Stadt gemeinsam mit Erzbischof Friedrich, gemeinsam gegen Kaiser Heinrich V. kämpfte. Wenn man sich dieses erste Kölner Stadtsiegel anschaut, merkt man, dass der Erzbischof Friedrich, der dies den Bürgern wohl genehmigte, immerhin war man ja in dieser Zeit mit der Kölner Bürgerschaft im Bunde gegen Heinrich V., einen großen kreativen Einfluss auf die Gestaltung des Siegels hatte. Denn dieses erste Siegel aus dem 12. Jahrhundert zeigt in der Mitte den heiligen Petrus mit dem Himmelsschlüssel in der rechten Hand und mit dem Buch des Lebens in der linken Hand auf einer Bank sitzen. Denn der heilige Petrus gilt als Torwächter des Himmels. Wer nach dem Tod in den Himmel will, muss erstmal an Petrus vorbei, der im Buch prüft, ob man würdig ist, hier einzutreten. Ein himmlischer Türsteher quasi. Wer nicht auf der Gästeliste in seinem Buch steht, ja, der hat ein Problem. Übrigens, Ein Bild von diesem Siegel werde ich auf meine Homepage packen, geschichte.köln, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Ja, aber nochmal, wie kommt man darauf, den heiligen Petrus für ein Siegel für Köln zu verwenden, anstatt vielleicht den Dom abzubilden, also den alten Dom oder sonst was? Nun, Petrus galt als Schutzpatron des Kölner Doms und auch des gesamten Erzbistums. Der jeweilige amtierende Erzbischof sah sich als Stellvertreter Petri hier vor Ort. Und auf dem Siegel umgibt Petrus eine Stadtmauer. Natürlich nicht maßstabsgetreu. Und dieser Mauerring soll natürlich auf Kölns herrliche Stadtmauer hinweisen, was ebenfalls als Prestigeobjekt galt in jener Zeit. Eine Mauer aus Stein zu haben, das hatten nicht viele und auch nicht eine so große. Natürlich steht die Mauer auch für das himmlische Jerusalem gleichzeitig, dem man als heiliges Köln nacheifert. Das Siegel ist rund und wird von einem Spruchtext umgeben, der ebenfalls auf eine erzbischöfliche Mitgestaltung hinweist. Also vielleicht ist echt mal gut, wenn ihr mal gerade Pause macht. Wenn ihr im Auto sitzt oder so, ist natürlich doof, dann müsst ihr es später machen. Kurz Pause macht, auf die Homepage geht, euch das Siegel mal kurz anschaut, denn dort könnt ihr dann auch diesen Spruch sehen. Und an dem Spruch erkennt ihr auch, dass dies zwar ein Siegel der Stadt Köln ist, aber wirklich vom Erzbischof ausgestellt und gestaltet worden ist. Da steht nämlich Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia. Das war natürlich Latein, und falls ihr das nicht sofort verstanden habt, gerne hier die Übersetzung, nämlich Heiliges Köln durch Gottes Gnade der römischen Kirche treue Tochter. Wow. Das ist mal ein Statement. Es fällt deutlich auf, dass hier keine Rede der Bürgerschaft oder der Stadtbevölkerung selbst ist. Das ist aber ganz dem Zeitgeist geschuldet. Sancta Colonia, das heilige Köln, ihr wisst es ja aus einer früheren Folge, war eine Bezeichnung, die die Stadt erstmals im Jahr 870 führte. Das war ein Titel, den auch abseits der Geistlichkeit man gerne und stolz in der Stadt aussprach. Übrigens bis 1794. Die Gestaltung mitsamt Umschrift war wohl ein Zugeständnis der Bürgerschaft an den Erzbischof, um das eigene Siegel zu erhalten. Man wollte damit sagen, hey, guck mal, das Siegel zeigt, du bist immer noch der Boss über uns. Und wenn schon, ist doch egal, was da drauf steht, man hatte jetzt endlich ein eigenes, unabhängiges Stadtsiegel, was man verwenden konnte. Man konnte als Bürgerschaft nun selbst Dokumente und Urkunde verfassen, abseits der Kontrolle des Erzbischofs. Und das war es, was galt. So, Ziel erreicht. Das Kölner Stadtsiegel gilt damit als eines der frühesten Stadtsiegel im Heiligen Römischen Reich. Und viele andere Städte würden Kölns Design als Vorbild nehmen. Dass es ein Siegel der Bürger war, lässt sich, wie eingangs erwähnt, zu dem Thema Sphragistik, also der Siegelkunde, nämlich am Aufbewahrungsort festmachen. Der Aufbewahrungsort war im sogenannten Haus der Reichen oder dem Haus der Bürger, wie es in den Quellen heißt. Das war das Hauptquartier der Riecherzeche, einem Haus direkt nördlich vom Altermarkt im jüdischen Viertel. Damit entstand der Nukleus des späteren Rathauses, das auch heute noch sich hier befindet. So bedeutend war dieser Ort, dass sich auch die Schöffen lieber hier im Haus der Reichen trafen, als auf dem Domhof im direkten Schatten und gegebenenfalls dem direkten Zugriff des Palastes des Erzbischofs. Wer das Stadtsiegel also hatte, hatte auch die Macht über die Ausfertigung und Beglaubigung von Dokumenten und Urkunden. Und das war ein Machtmittel in jener Zeit, das man nicht unterschätzen sollte. Ich meine, auch heutzutage sind ja amtliche Schreiben sehr, sehr mächtig in unserer Zeit. Und das nutzte man auch fleißig. Auch, welche Überraschung, die eigene politische Macht auszubauen als Bürgerschaft. Im Jahr 1148, ich weiß, wir springen hier ein bisschen weiter vor in der Zeit, war Erzbischof Arnold von seinem Amt vom Papst suspendiert worden. Der Vorwurf, eine zu lasche Amtsführung als geistliches Oberhaupt und der Verkauf von geistlichen Ämtern, der sogenannten Simonie. Das war bisher bei der Kirchenführung sehr häufig gewesen, aber inzwischen versuchte Rom, mal mehr, mal weniger, hart gegen diese weit verbreitete Praxis vorzugehen. Erzbischof Arnold war damit mit ganz anderen Problemen beschäftigt und versuchte fortan erfolglos bis zu seinem Tod im Jahr 1151 die Suspendierung aufzuheben. Die Kölner waren eh nie so wirklich warm geworden mit Arnold dem Ersten. Erinnert euch an die letzte Folge, als die Bürgerschaft direkt zu dessen Amtsbeginn als Erzbischof einen Aufstand gewagt hatte. Ja, das war in der letzten Folge. So nutzte man die politische Schwäche des Stadtherrn und zog weitere Rechte der Stadtherrschaft an sich, wie auch die sogenannte Zunfthoheit. Und oh, was Zünfte sind, das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge mit Dr. Christian Hillen beleuchtet. Aber dieses Recht, Zünfte einzurichten oder das Recht zu verleihen, war eigentlich seit Menschengedenken ein Recht der Kölner Erzbischöfe gewesen. Aber in dieser Umbruchszeit, also dieser trubeligen Zeit, schnappt man sich das auch mal schnell und lässt sich das verbriefen. Lass uns jetzt versuchen, den Bogen wieder zurückzufinden zum Ende, zur Riecherzeche und dann einen Abschluss finden. Bis gleich nach einer kurzen Trinkpause. Eine wirklich wichtige Frage, finde ich, ist noch, wie viele Mitglieder hatte die Riecherzeche im 12. Jahrhundert? Der quasi kölsche Klüngel des Kölner Mittelalters. Das weiß man natürlich nicht genau. So elitär die Genossenschaft jedoch war, so ganz abgeschlossen bzw. exklusiv war die Gruppe in diesem Jahrhundert noch nicht. Aufsteiger und Zugezogene konnten beitreten, wenn man einen der drei bekannten Voraussetzungen erfüllte. Also entweder reich sein, angesehen sein oder politische Macht besitzen. Ab dem Ende des 12. Jahrhunderts sollte sich die Riecherzeche jedoch dann immer mehr gegenüber neuen Mitgliedern mehr und mehr verschließen. Die Riecherzeche ist damit der Nukleus vieler späterer patrizischer Familien, die Kölns Geschichte so prägen sollten wie die der Oberstolzens, Gier, Liskirchen oder Hardefust. Die Riecherzeche beherrschte quasi 250 Jahre lang in Köln und bestimmt die Politik und die Geschichte maßgeblich mit. Das hier alles ist natürlich nicht alles, was man über die Riecherzeche erzählen könnte. Vieles wird noch künftig hier erzählt werden. Am Ende dieser Frage bleiben für mich immer noch Fragen offen, die ich ehrlich gesagt noch nicht genau weiß. Denn was ich mich ehrlicherweise selber noch frage, wieso ließen die Erzbischöfe als Stadtherren das zu? Oder waren sie einfach nicht mehr in der Lage, so einen Zusammenschluss zu verhindern? Weiß das jemand? Wenn ja, schreibt mir gerne. Als Recherche diente mir Folgendes. Vor allem Felicitas Schmieder und Manfred Groth mit ihren jeweiligen Büchern über die Stadt im Mittelalter. Dann auch noch ein Aufsatz von Manfred Groten über die Riecherzeche im 12. Jahrhundert. Ein wirklich tolles Stück zu lesen, wenn man das so sagen kann. Und natürlich der Klassiker, das Standardwerk Köln im Hochmittelalter von Hugo Stehkämper und Karl Dietmar. Ich hoffe, dieser erneute Ausflug in die Verfassungsgeschichte der Stadt Köln hat euch gefallen. Für die nächste Folge würde ich mich gerne nochmal der jüdischen Gemeinde in Köln widmen. Wir hatten sie bisher eigentlich nur gehört im Zuge der Kreuzfahrerpogrome. Aber im 12. Jahrhundert blüht das jüdische Leben in Köln wieder auf. Und das, zu dem Thema sollten wir uns mal widmen. Liebe Leute, ich lasse ja eigentlich aktuelle Sachen hier raus. Also ich sage eigentlich nicht gerne, wann diese Folge rauskommt, weil sie soll ja zeitlos sein für euch zum Zuhören. Aber wenn diese Folge rauskommt, das erste Mal ist der 25. Dezember 2023, also Weihnachten. Und ihr könntet mir ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Erzählt irgendeinem, der vielleicht neben euch sitzt, in der Bahn, vielleicht beim Weihnachtsfeiern oder sonst was. Erzählt diesen Leuten von diesem Podcast. Und wenn ihr selbst mir eine Freude machen wollt, dann, falls noch nicht geschehen, bewertet diesen Podcast in eurer bevorzugten Podcast-App. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wäre ein schöner Jahresabschluss. Ich danke wie immer meinen Patreons für die Finanzierung, die dauerhafte Finanzierung dieses Podcastes. Freue mich über ein neues Mitglied pünktlich zu Weihnachten. Ein tolles Geschenk zu Weihnachten. Nämlich danke Alex für deine Unterstützung. Danke auch an all jene, die mir wieder ein Trinkgeld via PayPal in den Hut geschmissen haben. Vielen Dank dieses Mal an Brigitte, Jürgen, Silvia und nochmal Jürgen für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, empfehlt mich weiter und martet Jod.